Kapitel 18 ab Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sag es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Guten Morgen. Matthäus 18, 15 bis 20. Bevor wir nun diese Verse etwas genauer betrachten, möchte ich euch auf die drei Verse davor aufmerksam machen. Und die stehen meiner Meinung nach nicht durch Zufall dort. Es sind die Verse 12, 13 und 14 und es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dort steht, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Also um ein verlorenes, um ein verirrtes Schaf zu suchen und zu retten, verlässt der Hirte die übrigen 99. Zeitweise lässt er sie zurück, aber er lässt sie in Sicherheit. Und dieses Gleichnis zeigt im Prinzip unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der gute Hirte und er geht jedem verirrten und verlorenen Menschen nach in seiner großen Liebe, um es zu suchen, um ihn zu finden und um die Menschen zu retten. Und ich bin selbst hier ein lebendiges Beispiel dafür. Also ich habe nicht nach Gott gefragt. Ich hatte also mit Gott praktisch nichts am Hut. Ich war auch kein Suchender. Wie viele sagen, sie suchen nach dem Sinn des Lebens und so weiter und dann finden sie zu Gott. Ich habe nicht gesucht. Ich habe nicht gesucht, sondern er hat mich gesucht. Er hat mich gesucht in seiner großen Liebe, die ich glaube, nie ganz verstehen werde. Also vollumfänglich werde ich die nie begreifen. Aber er ist mir nachgegangen, mir, dem verlorenen Schaf, um mich zu suchen, um mich zu finden, um mich schlussendlich zu retten. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu finden und zu retten in seiner Liebe. Und diese Retterliebe hört ja nicht auf, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Auch ein Gläubiger kann Fehler machen. Auch ein Gläubiger scheitert immer wieder. Auch ein Gläubiger kann sündigen. Auch Jünger Jesu können sich verirren. Halten wir uns also diese rettende, nachgehende Liebe Jesu vor Augen, wenn wir jetzt den Text betrachten. Der heutige Text, und ich möchte diesen Text von vornherein in zwei Abschnitte einteilen. Also die ersten drei Verse 15, 16 und 17 praktisch als Überschrift die klaren Anweisungen für die Gemeinde. Und dann der zweite Abschnitt 18, 19 und 20 die klaren Zusagen für die Gemeinde. Also zuerst einmal die ersten drei Verse 15 bis 17. Ich lese es noch einmal. Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. In diesen drei Versen sehen wir ein Rückgewinnungskonzept in drei Schritten. Und im Übrigen, hier ist immer ein Bruder angesprochen. Da sind die Schwestern auch gemeint. Also wenn ich von Brüdern oder vom Bruder rede, das gilt auch für die Schwestern. Hat also dein Bruder an dir gesündigt, so gehe hin und rede mit ihm unter vier Augen. Bete darüber und suche ein Gespräch mit ihm. Und das Ziel eines solchen Gespräches ist ja im Vers 15 ganz klar definiert. Der andere soll gewonnen werden. Der Bruder oder auch die Schwester sollen zurückgewonnen werden. Die Beziehung, die leidet, soll wiederhergestellt werden. Es soll Heilung geschehen. Das ist also der erste Schritt. Ein klärendes Gespräch suchen. Rückgewinnung und Wiederherstellung in der nachgehenden Liebe Jesu. Vielleicht hat der eine oder der andere schon einmal Erfahrung gemacht mit so einem Gespräch. Selbst so vier Augengespräche sind nicht immer einfach. Jemanden auf ein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, dass er an einem schuldig geworden ist, das ist oft schwierig. Und der scheinbar einfachere Weg ist dann, man geht dem Bruder oder der Schwester aus dem Weg. Aber das ist nicht das Ziel. Und jedes Gespräch, das zum Streitgespräch ausartet, dass es darum geht, wer hat jetzt Recht und wer hat jetzt nicht Recht, so ein Streitgespräch ist auch fehl am Platz. Es geht nicht darum, ob der eine Recht hat und der andere nicht. Es geht darum, dass der Bruder gewonnen wird. Solange ich nur Recht haben will bei einem Gespräch und Recht bekommen will, habe ich gar nicht die richtige innere Haltung, überhaupt so ein Gespräch zu führen. Ein Vier-Augen-Gespräch, das ich in einer zornigen Haltung führe, wird mehr zur Verhärtung als wir zur Bereinigung der Beziehung helfen. Solange wir so eine Haltung haben, ist es auch viel besser, wir beten vorher, dass wir selbst zur Ruhe kommen. Ich gebe zu, es ist nicht immer so einfach. Nicht immer so einfach getan, wie ich jetzt sage. Aber es lohnt sich wirklich, diese Anweisungen Gottes an uns, an jeden Einzelnen, an die Gemeinde zu berücksichtigen. Das Ziel ist definiert und klar. Der Bruder soll zurückgewonnen werden. Nun nehmen wir einmal an, wir haben ein Gespräch geführt. Wir haben versucht, diese störende Angelegenheit, diese störende Sünde zu klären und wir stoßen auf taube Ohren. Dann heißt es ja im Vers 16, hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. Das wäre jetzt der zweite Schritt. Wir sollen das Problem mit zwei oder drei anderen oder ihnen das mitteilen und nochmals mit diesen zu diesem Bruder gehen. Und dieser zweite Schritt eröffnet ja wieder neue Möglichkeiten, das Problem zu lösen, zu einer Versöhnung zu kommen. Denn die anderen Brüder sehen vielleicht Zusammenhänge, die wir gar nicht sehen. Und sie können helfen, dass das Gespräch einen guten Ausgang hat. 8 oder 10 Augen sehen einfach mehr als wie nur 4. Oder sie können zum Beispiel diese Aussprache so leiten, dass man beim Thema bleibt. Das ist ja sehr gefährlich, dass man immer wieder abschweift. Und jeder hat dann irgendwelche Argumente. Sie können dafür sorgen, dass keine unnötigen Emotionen entstehen. Man ist dann oft aufgebracht und emotional. Also ich kenne das sehr gut und ihr vielleicht auch. Oder Sie können dafür sorgen, dass das Problem wirklich auf der Grundlage des Wortes Gottes besprochen wird. Emotionen, habe ich schon erwähnt, machen oft ein Gespräch sehr schwierig. Und auch in diesem zweiten Schritt, in diesem erweiterten Teilnehmerkreis mit den zwei oder drei Zeugen, ist es immer noch das Ziel, den Bruder zurückzugewinnen in der nachgehenden Liebe Jesu. Wir alle sind davon abhängig, dass Gott wirkt durch sein Wort und durch seinen Geist. Aber führt auch dieses Gespräch jetzt unter Geschwistern zu keinem Ergebnis, so ist der nächste dritte Schritt notwendig. Vers 17, hört darauf die nicht, so sage es der Gemeinde. Jetzt wird die Gemeinde eingeschaltet. Das zeigt also mir, dass es sich bei dieser Sünde nicht um eine Kleinigkeit gehen kann. Es muss also eine Sünde sein, die schlussendlich die ganze Gemeinde stört oder die ganze Gemeinde verwirren kann, wie zum Beispiel eine falsche Lehre, eine Irrlehre. Oder dass die Gemeinde in ein falsches Licht gerückt wird, zum Beispiel wenn jemand im Ehebruch lebt. Und jetzt ist die ganze Gemeinde gefordert, und wahrscheinlich natürlich die Ältestenschaft im Besonderen. Die müssen jetzt praktisch eine klärende Entscheidung suchen. Und dieser Schritt gibt nochmals die Möglichkeit, diese Gelegenheit vor vielen zu besprechen. Und die Brüder, die nicht betroffen sind, die sollten vorurteilsfrei dann diese Sache betrachten. Und vielleicht kommen Dinge ans Licht, die bis jetzt noch gar nicht in Erwägung gezogen worden sind. Und wenn das aber alles jetzt nicht fruchtet, wenn keine Versöhnung möglich ist, wenn keine Klärung dieses Problems möglich ist, wenn die Verhärtung eines Bruders so vorliegt, dann kann es schlussendlich in letzter Konsequenz zu einem Ausschluss kommen. Von dem Bruder, der in der Sünde verharrt. Dort heißt es ja, hört er nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Was ist jetzt damit gemeint? Matthäus schrieb das Evangelium eigentlich für die Juden, um ihnen zu beweisen, dass Jesus ihr rechtmäßiger König ist. Und für die damaligen Juden war ein Heide ein Mensch, der nicht in ihre Gemeinschaft gehörte. Er war von Gott getrennt, das ist ganz klar. Da waren die Juden und da waren die Heiden und sie hatten mit den Heiden keine Gemeinschaft. Ein Zöllner nun, der konnte zwar ein Jude sein, aber weil sie sein Tun ablehnten, pflegten sie auch keinen Umgang mit ihm. Sie machten einen weiten Bogen um einen Zöllner. Ich möchte euch daran erinnern, wie sich die Juden praktisch aufgeregt hatten, als Jesus bei einem Zöllner einkehrte. Das war, glaube ich, der Levi. Hört der Bruder auch nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Solche Menschen gehören jetzt nicht mehr zur Gemeinde. Sie sind nicht mehr ein Teil dieser Gemeinschaft, was aber jetzt nicht heißt, dass sie jetzt verloren sind oder das Heil verloren haben. Das sage ich damit nicht. Aber sie stehen jetzt draußen, um beschämt zu werden. Und dass wir für solche Menschen beten und noch ihnen weiterhin in Liebe begegnen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Denn genauso wie Gott praktisch seine Tür offen hält in der Zeit, wo noch Gnadenzeit ist, so soll auch für einen verirrten Bruder immer die Tür offen sein, wenn er wieder zurückkehrt. Genauso wie der Vater Ausschau gehalten hat, obwohl der verlorene Sohn in der Geschichte Lukas 15 wieder zurückkehrt. Und da möchte ich aus dem 2. Thessalonicher zwei Verse zitieren, wo es auch um das geht. 3, Kapitel 3, 14 und 15. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht wie ein Bruder. Das Ziel ist immer noch, dass der Bruder gewonnen wird und dass die Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt wird. Es geht auch jetzt noch um Rückgewinnung und Wiederherstellung. Und nur mit dieser Einstellung ist Seelsorge wirklich Sorge um diese Seele dieses Bruders, dieses anderen. Galater 6,1 spricht so: Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also Rückgewinnung und Wiederherstellung in der nachgehenden Liebe Jesu. Das ist das Ziel dieser ersten drei Versen. Soweit diese klaren Anweisungen für jeden Einzelnen und schlussendlich für die Gemeinde, für uns alle, für die Gemeinschaft. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Die klaren Zusagen für die Gemeinde. Weiter ab Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden bindet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Autorität nun, einem jemanden von der Schuld entbinden oder auch nicht entbinden. Man kann ja nur eine Schuld entschuldigen, wenn der Schuldige erkennt, dass er schuldig ist. Diese Autorität hat die Gemeinde nie aus sich selbst. Sie empfängt diese Autorität nur in Abhängigkeit von ihrem Haupt, Jesus Christus, und in Übereinstimmung mit seinem Willen. Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, warum sie bitten wollen, in einer so schwierigen Frage, die als letzte Konsequenz sogar einen Ausschluss möglich hat oder ist, dann ist es unbedingt notwendig, hier in Einheit um Weisheit, um Anweisung und Weisung zu bitten, dass man sich wirklich im Willen Jesu bewegt. Aus uns selbst heraus können wir nichts tun. Wir haben hier keine eigene Autorität. Aber Jesus hat verheißen, dass er uns alles schenken will, was wir brauchen, wenn wir ihn bitten. Und das betrifft jetzt gerade ganz besonders die vorangegangenen Verse 15 bis 17. In oft so schwierigen Fragen, in oft so schwierigen Gesprächen, dass der Wille Gottes, der Wille Jesu gesucht wird. Also diese Autorität der Gemeinde zum Binden und zum Lösen von Schuld hat sie nur in der Verbindung zu Jesus Christus. Und das Ziel von Jesus Christus ist ja klar, als guter Hirte. Er will jedes verirrte Schaf zurückholen, suchen und finden und wieder in die Herde eingliedern. Völlige Rückgewinnung und völlige Wiederherstellung, das ist das Ziel. Wobei ist die zahlenmäßige Größe der Gemeinde eigentlich ganz unerheblich ist. Zwei Gläubige sind das absolute Minimum. Aber zwei Gläubige wären auch genug, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Wenn diese Geschwister in Abhängigkeit von Jesus und in Übereinstimmung mit seinem Willen handeln, dann gibt Gott auch die entsprechende Autorität. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Er ist mitten unter uns, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Er verspricht das, dass er hier ist, unsichtbar. Was heißt das überhaupt, sich im Namen Jesu versammeln? Es wird ja so oft gesagt, ja, wir versammeln uns im Namen Jesus. Ich suchte einmal wegen einer besonderen Angelegenheit eine Gemeinde in Innsbruck. Und ich bin dann ins Internet gegangen und ich war so erstaunt, wie viele Gemeinden es in Innsbruck gibt. In einer so kleinen Stadt wie Innsbruck so viele verschiedene Namen. Eine Gemeinde im Kino, eine Gemeinde da, eine Gemeinde so. Ich war total überrascht. Und ich bin überzeugt, dass sich diese Gemeinden alle natürlich im Namen Jesu versammelt. Und trotzdem trennen sie sich durch diese verschiedenen Namen. Da ist mir dann aufgefallen oder eingefallen die Worte des Paulus im Korintherbrief, im ersten, er ist in Christus zertrennt. Ob das wirklich so der Wille Gottes ist, ich habe hier meine 5 Fragezeichen. Aber der Name Jesus, was bedeutet das? Wenn in der Bibel vom Namen Jesus die Rede ist, ist immer die ganze Gemeinde, ist immer die ganze Person des Herrn und Heilandes gemeint. Alles, was er ist, Lamm Gottes, Sohn Gottes, Messias, Erlöser, der Gesalbte und alles, was er getan hat am Kreuz, die ganze Erlösung, alles ist in diesem einen Namen enthalten. Der Name steht für die ganze Erlösung und für die ganze Errettung. Und Petrus sagt ja auch in der Apostelgeschichte 4,12, und in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Namen unter den Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nur im Namen Jesus. Und wenn wir uns als im Namen Jesus hier versammeln, versammeln wir uns ja als Erlöste, als eine Schar der Erlösten um unseren Erlöser. Das sollte uns so bewusst sein. Wir versammeln uns um unseren Erlöser, als Erlöste, von ihm Erlöste, und er sagt, ich bin in eurer Mitte. Ist das nicht ein wunderbares Vorrecht, was wir haben? Führen wir uns einfach das vor Augen, immer wieder. Wir versammeln uns als Erlöste, von ihm Erlöste, um unseren Erlöser. Und vielleicht auf diesem leeren Stuhl, vielleicht sitzt er da. Wir sehen ihn nicht, aber wir glauben es, dass er da ist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, deine Anordnungen sind so klar und doch oft schwer umzusetzen, weil wir mit unserem Fleisch immer noch ein Teil der gefallenen Schöpfung sind. Und wir sind anfällig für Fehler, für Fehlentscheidungen, für Fehlverhalten. Danke aber, dass du uns nachgehst mit deiner nachgehenden Liebe, dass du jeden wieder zurechtbringen willst, der sich irgendwie verirrt, der irgendwie vom Weg abkommt. Danke, dass du jedem von uns beistehst, dass du jeden von uns in der Hand hältst. Nicht wir halten dich fest, sondern du hältst uns fest. Und du lässt uns nicht los. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagst du. Danke für diese Zusage, danke für diese Treue und danke für die Zusagen an die Gemeinde. Danke für alles, was du uns schenken willst. Und danke, dass wir uns immer als Erlöste zu dir hin in deinem Namen versammeln dürfen. Danke, Herr Jesus. Amen.